Ja, da möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute weitermachen mit dem Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 2 ab Vers 18. Wir haben mit dem Sendschreiben schon das letzte Mal begonnen. Wir hatten einen kurzen Exkurs gemacht über die kirchengeschichtliche Sichtweise. Wir haben dann betrachtet, dass am Anfang des Sendschreibens ab Vers 19 die Gläubigen gelobt werden, und zwar die Treuen. Es wird gesagt, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Dann hatten wir schon begonnen, den Tadel zu betrachten. Was wird hier getadelt an dieser Gemeinde? Es heißt hier, ich habe ein weniges gegen dich, oder in einer anderen Übersetzung einfach, ich habe gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Wir hatten gesehen, dass wir hier eine Anspielung auf das Alte Testament haben, nämlich die Frau vom König Ahab, die eine Verführerin war, die eine Verfolgerin war, die Propheten, die wahren Propheten Gottes verfolgt hat und den Baalsdienst stark verbreitet hat im Land Israel. Sie war ja wirklich eine Frau, die sehr viel Unheil angerichtet hat, und auf diese Frau haben wir diese Anspielung, denn in dieser Gemeinde in Thyatira wird eine Prophetin geduldet, die genau dieses tut, die sich eine Prophetin nennt. Ja, sie ist natürlich nicht wirklich eine Prophetin, sie nennt sich eine Prophetin, sie ist eine selbsternannte Prophetin und verführt die Knechte Gottes. Das heißt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also sie wird geduldet, sie darf lehren in dieser Gemeinde, was schon nicht in Ordnung ist. Aber nicht nur das, sie behauptet, Offenbarungen von Gott zu haben. Und wir wissen, in der Zeit der Apostel, da gab es noch Apostel und Propheten, die von Gott autorisiert waren, das Wort weiterzugeben und niederzuschreiben. Und das haben sie getan. Wir haben es jetzt in unserer Hand, in der Bibel, haben wir das Wort Gottes, das durch die Propheten geoffenbart worden ist. Und wir wissen, dass dieser spezielle Dienst eben den Aposteln und Propheten gegeben war und dass dieser Dienst aber aufgehört hat, als nämlich der Zweck erfüllt war, nämlich die Niederschrift des Wortes, als der Kanon vollständig war. Und heute, wenn wir jetzt auf die heutige Zeit schauen, da erwarten wir nicht, dass wieder Propheten aufstehen und uns die Botschaft Gottes weitergeben. Aber was wir erwarten, ist das, was der Herr Jesus gesagt hat: Es werden viele falsche Propheten kommen und sie werden sogar Wunderzeichen tun. Das heißt, heute, egal ob ein Mann oder eine Frau aufsteht und sagt, ich bin ein Prophet, dann wissen wir schon, was wir davon zu halten haben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Sendschreiben geschrieben worden ist, war es jetzt noch nicht so, dass diese Prophetien komplett aufgehört hatten. Das heißt, es war durchaus denkbar, dass ein Prophet noch aufsteht und den Menschen eine Botschaft weitergibt. Aber hier haben wir eben das Besondere, dass es eine Frau ist, die dann in der Gemeinde gelehrt hat, die verführt hat, die auch angenommen worden ist, die akzeptiert worden ist. Und was natürlich noch dazu kommt, sie hat Unbiblisches gelehrt. Also sie hat nicht das Wort Gottes in Wahrheit weitergegeben, sondern hat die Knechte gelehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und das wurde von der Gemeinde geduldet. Es wurde von vielen angenommen und akzeptiert. Und wenn wir hier noch weiterlesen, dann sehen wir, dass andere da auch mitgemacht haben. Das werden wir dann noch betrachten. Wir schauen jetzt erstmal, was war denn das, was sie gelehrt hat und weitergegeben hat, nämlich Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und das sind zwei Dinge, wo die Bibel ganz klar ist. Das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Wir haben Unzucht. Und jetzt müssen wir uns natürlich erstmal fragen, was ist gemeint? Denn in der Bibel gibt es Unzucht im geistlichen Sinne und wirkliche Unzucht. Ja, Unzucht im geistlichen Sinne oder auch Hurerei, geistliche Hurerei genannt, bezieht sich eben darauf, dass man dem Herrn untreu wird. Ja, wir sind aufgerufen, dem Herrn treu zu sein. Und wenn man dem Herrn untreu wird und zum Beispiel Dinge miteinander vermischt, zu Zeiten des Volkes Israel, dass sie gesagt haben, wir beten den Herrn an, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und gleichzeitig beten wir den Baal an. Das ist geistliche Hurerei. Aber da gibt es natürlich andere Facetten, die nicht so offensichtlich sind, die das darstellen können. Das sehen wir auch gleich noch. Hier aber erstmal ist es wahrscheinlicher, dass mit Unzucht einfach tatsächlich Unzucht gemeint ist. Wenn wir, also Unzucht im physischen Sinne, wenn wir nämlich nochmal zurückgehen und die Situation betrachten, in Thyatira hatte ich ja erwähnt das letzte Mal, dass es dort Zünfte gab, und um einen Beruf auszuüben, musste man Teil einer Zunft werden, oder bei vielen Berufen war das der Fall. Und diese Zünfte, die hatten eben verschiedene Treffen auch, an denen man teilnehmen musste, oder oft war das so, dass man teilnehmen musste, wo zum Beispiel Unzucht getrieben wurde oder eben auch, ja, Götzendienst getrieben wurde. Also beide Dinge, aber Unzucht auch wirklich im physischen Sinne. Und deswegen ist es naheliegend, dass das hier gemeint ist, dass Isabel sagte, das ist absolut okay, ja, das könnt ihr tun, denn euer Geist gehört Gott. Ja, der beschützt euch vor allem, und mit eurem Körper dürft ihr machen, was ihr wollt. Das war ein Dualismus, der sehr weit verbreitet war, auch in der griechischen Philosophie. Die Gnosis ging dann auch in eine ähnliche Richtung. Also wirklich die Aussage, es ist in Ordnung, Unzucht, Ehebruch, alle möglichen Sünden mit dem Leib zu begehen. Wenn die Seele erlöst ist, dann macht das der Seele gar nichts aus. Und es könnte sein, dass die Verführung in diese Richtung ging. Und es war dann genau das Gleiche natürlich mit dem Essen von Götzenopfern. Aber nun schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 18 bis 20, wird uns ganz klar gesagt, flieht die Unzucht. Also flieht. Ja, nicht nur einfach haltet euch fern, sondern flieht, also aktiv vor der Unzucht zu fliehen, das heißt Situationen zu vermeiden, in denen Unzucht aufkommen kann, wirklich vor solchen Situationen zu fliehen. Und er führt dann weiter aus, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Was ist Unzucht? Unzucht ist sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe, auch vor der Ehe. Jetzt sagen natürlich manche ja heutzutage, wie kann das sein, dass man heute noch so was lehrt? Aber die Bibel ist uns gegeben für alle Zeit. Sie ist für damals gegeben, sie ist auch für heute gegeben, sie ist auch für die Zukunft gegeben. Gott wusste ja, was kommen würde, und wir befinden uns hier in der Offenbarung, wo eben all diese Ausführungen über Thyatira gemacht werden und auch über Unzucht gemacht werden. Und die Offenbarung enthält Endzeitereignisse. Also Gott wusste schon, was am Ende kommen wird, dass diese Dinge auch zur Normalität werden würden, und warnt trotzdem davor und sagt trotzdem, dass Gott das nicht wohlgefällig ist. Deswegen heißt es, flieht davor. Wir kommen in der Anwendung gleich darauf zurück. Wir wollen erst den zweiten Teil anschauen, Götzenopfer zu essen. Da sagt auch Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 21, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Also hier sehen wir ganz klar, es ist Gott nicht wohlgefällig, das miteinander zu kombinieren. Ja, an einem Tag eben Götzenopfer zu essen, sozusagen am Tisch der Dämonen zu sitzen, und am nächsten Tag in die Gemeinde, in den Gottesdienst zu kommen und am Tisch des Herrn zu sitzen. Das ist Gott nicht wohlgefällig, und das sagt Paulus hier ganz klar. Auch da könnte Isabel gesagt haben, das ist voll okay, in eurem Herzen glaubt ihr an den Herrn Jesus Christus Und um da keinen Anstoß zu erregen, nehmt ihr einfach an diesen Dingen teil. Dann fallt ihr nicht auf. In eurem Herzen betet ihr den Herrn Jesus an und nehmt aber teil an diesen rituellen Dingen, wo eben den Dämonen geopfert wurde und man danach sich eben hingesetzt hat und das gegessen hat. Und dann hat man am Kelch des Herrn getrunken und am Kelch der Dämonen. Warum? Weil Paulus sagt es auch ganz klar, Götzen sind nicht einfach nur Götzen, sondern hinter diesen Götzen stecken eben Dämonen. Es ist eine dämonische Verführung, die hier stattfindet und es wird eigentlich den Dämonen geopfert und somit auch dem Teufel. Wollen wir das jetzt mal auf die heutige Zeit etwas anwenden? Wie ich gesagt hatte, erstmal Unzucht ist ein Thema, das heute zur Normalität geworden ist. Gott hasst Unzucht, aber heute genauso wie damals. Ja, ein Christ, ein wahrer Christ, zeichnet sich dadurch aus, dass er dieser Aufforderung gehorcht, nämlich vor Unzucht zu fliehen und bestrebt es, sich rein zu erhalten bis zur Ehe. Das ist das, was ein Christ tun sollte. Und ich habe das schon oft gehört, wenn ich darüber mit jemandem gesprochen habe, wie kannst du solche mittelalterlichen Gedanken heute noch vertreten? Ja, das ist ja überholt, das ist ja alles von gestern. Wie kann man in der heutigen Zeit überhaupt so leben? Heute leben alle zusammen und ja, viele heiraten gar nicht mehr. Die sind ihr ganzes Leben lang einfach so zusammen. Ja, oder mit 5, 6, 7, 8 verschiedenen Personen. Und das ist doch alles kein Problem, das ist normal. Und wenn die Menschen sich gut dabei fühlen, dann ist es doch in Ordnung. Also es ist Normalität. Ja, aber das, was heute Normalität ist, also was heute der Zeitgeist ist, ist noch lange nicht in Ordnung. Gott hasst es heute genauso wie damals. Und wenn wir zurückgehen zu Sodom und Gomorra, ja, da war auch vieles Normalität, was Gott hasst. Und die Menschen werden auch gesagt haben, als Lot vielleicht sie mal ermahnt hat, werden sie auch gesagt haben, was denkst denn du, wir machen das doch alle so, das ist doch alles in Ordnung und nichts passiert. Gott wird richten, das werden wir auch sehen, wenn er auch nicht sofort richtet. Er hasst aber Unzucht genauso. Und die Frage, wie kann man heute so leben? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn jemand zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommt, dann bekommt er den Heiligen Geist und bekommt die Kraft des Heiligen Geistes, um zu überwinden, um ja ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Nicht in vollkommener Heiligkeit, aber doch so, dass es ein verändertes, dass es ein neues Leben ist und dass man ja nicht gezwungen ist zu sündigen. Man kann auch nicht sagen, gut, ich bin jetzt gläubig, aber ich habe einfach nicht die Kraft, gegen Unzucht anzukämpfen. Das ist nicht wahr, denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass der Herr Jesus am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben in Gottesfurcht zu leben, auch um ein Leben ohne Unzucht zu leben. Diese Kraft hat Gott uns gegeben und deswegen sind wir aufgefordert, auch danach zu leben, auch in der heutigen Zeit. Dazu kommt, dass die Ehe für Gott etwas Heiliges ist. Und die Ehe, so wie Gott sie sich gedacht hat, ist monogam und sie soll anhalten bis zum Tod. Wir sind also, wenn wir heiraten, einander verpflichtet, einander gebunden. Wir werden zu einem Fleisch, sagt die Bibel. Wir sind eine neue Einheit, kann man sagen. Und diese Einheit soll nur durch den Tod aufgelöst werden. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch etwas Wunderbares, was Gott sich da gedacht hat, dass die Ehe genau so ist. Dass man eben nicht diese Angst haben muss, oh, mein Partner verlässt mich vielleicht, wenn ich ihm nicht mehr gefalle oder ja, wenn wir uns auseinandergelebt haben. Ich meine, in dieser Angst leben ja viele Menschen, die den lebendigen Glauben an den Herrn Jesus nicht haben. Diese Angst braucht man nicht zu haben, wenn man im Herrn geheiratet hat, wenn man weiß, beide sind gläubig, beide schätzen das Wort Gottes, befolgen das Wort Gottes, glauben an das Wort Gottes, dann ist die Ehe wirklich etwas, ja, was dann auch ein Vorbild ist, auch für die Kinder. Und man weiß ja auch wenn man heute so Werbung macht für Patchwork-Familien, wie schön und toll das doch alles ist, wenn man mal da ist, die Kinder mal da sein dürfen, mal da und viel mehr Verwandtschaft dadurch haben. Ja, es wird versucht, so positiv darzustellen, aber man weiß, dass die Kinder darunter leiden, dass viele psychische Probleme bekommen, dass sie das nicht verkraften. Und wenn man es noch so schön redet, es wird dadurch nicht schön und es wird dadurch auch nicht richtig. Dann schauen wir den zweiten Teil an. Wo wird heute eine Art Götzendienst getrieben? Wir sehen heute, dass es eine Neigung gibt zu Allianzen auf Kosten des Wortes Gottes. Ja, es gibt die evangelische Allianz, wo ja auch die katholische Kirche inzwischen mit einem Beobachterposten dabei ist, wo alle möglichen mitmischen. Und warum geht das auf Kosten des Wortes Gottes? Weil man versucht, den gemeinsamen Nenner zu finden. Man versucht zu schauen, wo haben wir Gemeinsamkeiten? Und desto mehr in diesen Allianzen mitmischen, desto mehr Kirchen da mitmachen und vielleicht irgendwann noch der Islam, desto weniger Gemeinsamkeiten hat man. Ja, es fängt an, dass man vielleicht sagt, okay, Jesus, wir glauben beide an Jesus. Dann stellt man aber fest, naja, der Jesus der katholischen Kirche ist doch ein bisschen anders als der evangelischen. In der evangelischen glauben viele nicht mehr, dass der Jesus wirklich auferstanden ist. Er ist zwar, ja, sinnbildlich auferstanden, er lebt in unseren Herzen fort, aber er ist nicht wirklich aus dem Grab auferstanden. Die katholische Kirche hält an dieser wörtlichen Auferstehung fest, wie es auch die Bibel lehrt, aber glaubt eher an einen sakramentalen Jesus. Und desto mehr man versucht, hier auf einen Nenner zu kommen, desto mehr schwindet die Wahrheit des Wortes Gottes. Und deswegen, so schön, wie sich auch diese Allianzen anhört und man sagt, wir haben uns alle lieb, desto schlimmer ist es, was das Wort Gottes angeht, ja, wenn wir Wahrheiten vom Wort weg rationalisieren, dann gefällt Gott das nicht. Was hat Paulus gesagt? Paulus hat gesagt, dass er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Und so sind auch wir aufgefordert, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen und zu glauben. Auch viele Freikirchen machen bei diesen Allianzen inzwischen mit und meinen, das fördert die Einheit, aber in Wirklichkeit fördert es die Einheit auf einer sehr, sehr, sehr dünnen Grundlage. Und es gibt natürlich Gedanken und Bestrebungen, das auch mit dem Islam zu tun. Und wo ist da die Einheit? Da ist Jesus schon nicht mehr der gemeinsame Nenner. Aber da ist es vielleicht Abraham. Und dann sagt man, ja, also die Muslime glauben an Abraham, wir glauben an Abraham. Hier haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Und dann gibt es Bestrebungen, noch weiter zu gehen, auch noch die Buddhisten mit reinzunehmen. Ja, was ist da der gemeinsame Nenner? Vielleicht kann man sich da auf Adam einigen. So sehen wir, dass desto mehr da mitmischen, desto weniger Wahrheit bleibt übrig. Wir hatten das letztes Mal schon betrachtet, wir befinden uns in dieser Entwicklung, die Entwicklung hin zu einer Ökumene. Und wir wissen, aus dieser Ökumene entwickelt sich diese letzte Kirche, nämlich die wird in der Offenbarung die Hure Babylon genannt. Und diese Hure Babylon wird alles umfassen und wird, ja, nichts mehr anderes dulden, bis dann der Antichrist kommt und selbst natürlich sich dann als Gott ausgibt und auch diese Hure Babylon nicht mehr neben sich dulden kann. Deswegen diese, ja, falsch verstandene Einheit ist Gott nicht wohlgefällig. Wenn natürlich eine Einheit zwischen Gemeinden besteht auf Grundlage des Wortes Gottes, dann ist das Gott wohlgefällig. Ja, dann ist das richtig, weil man nicht das Wort Gottes links liegen lässt und sagt, um der Einheit willen tun wir uns zusammen. Aber wenn diese Einheit wirklich sich auf die Bibel gründet und die biblische Wahrheit hochgehalten und gelehrt wird, dann gefällt das Gott. Und in diesem Sinne und diesem Rahmen ist es auch gut, wenn Gemeinden zusammenarbeiten. Eine weitere Gefahr für heute durch falsche Propheten geht von den Charismatikern aus. Ja, auch hier ist Gemeinschaft nicht möglich. Warum? Weil Paulus etwas ganz deutlich sagt, 2. Korinther 11, Vers 4. Hier spricht er von falschen Aposteln. Und in Vers 4 sagt er, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und in Vers 13 erklärt das etwas genauer. Er sagt, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also es gibt heute falsche Propheten, natürlich nicht nur in der charismatischen Bewegung, sondern das ist genauso, wie es der Herr Jesus gesagt hat, dass viele falsche Propheten unterwegs sind. Und viele von denen glauben tatsächlich, dass sie zu Jesus gehören. Und sie sprechen viel von Jesus. Sie sagen, ich liebe Jesus. Sie sprechen viel von der Liebe Jesu. Aber wenn man dann mal genauer nachfragt und nachhakt, was glaubst du über Jesus? Was glaubst du über das Evangelium, über das Erlösungswerk? Dann merkt man, es gibt viele unbiblische Elemente. Und daran erkennt man, dass sie nicht echt sind, sondern dass sie falsch sind. Und da ist natürlich dann keine Gemeinschaft möglich. Es wäre nicht richtig zu sagen, wir legen das alles beiseite und beten jetzt einfach zusammen für die Ungläubigen. Weil das wäre Gemeinschaft eben von Licht und Finsternis. Und deswegen ist auch hier diese Absonderung wichtig. Aber natürlich auch eine angemessene Ermahnung, wie wir jetzt gleich betrachten werden. Aber das ist einfach wichtig für die heutige Zeit auch, dass wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Prophetie bekommen, ich habe einen Traum bekommen, Gott hat mir das und das gesagt und offenbart, dass man von der Schrift her schon weiß, wie damit umzugehen ist und dass man das auch in der Gemeinde nicht dulden soll. Dann hätten wir etwas Ähnliches oder würden wir eine ähnliche Sünde begehen wie damals in Thyatira, wo eben dann Isabel geduldet wurde. Dann haben wir eine Aussage, die hier jetzt dazukommt. Der Herr Jesus sagt, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht und sie hat nicht Buße getan. Also der Herr gab ihr Zeit. Es ist nicht so, dass er sie sofort gerichtet hat, sondern er gab ihr Zeit, Buße zu tun. Und hier sehen wir auch, ja, wie langmütig und wie gütig der Herr ist, dass er sogar bei einer so schlimmen Verführung noch geduldig ist und Zeit gibt, Buße zu tun. Aber diese Zeit wurde nicht im Positiven ausgenutzt. Das heißt, sie hat nicht Buße getan. Ja, sie hat davon nicht abgelassen, sie hat weitergemacht. Und wenn wir zurückgehen ins Alte Testament, auch die Isabel des Alten Testaments hat nicht Buße getan, sondern hat ein schlimmes Ende gefunden. Und so ist es natürlich richtig, wenn wir mit so jemandem konfrontiert werden, dass wir erstmal in Liebe ermahnen. Im 2. Timotheus 2, Verse 25 und 26 lesen wir Folgendes, und zwar über einen Knecht des Herrn, über einen Diener des Herrn, wie er sich verhalten soll. Und es heißt hier, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihn Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Angenommen, so jemand kommt in die Gemeinde und möchte ja, seine Lehren verbreiten und seine Offenbarungen verbreiten, erstmal mit Sanftmut zurechtweist und nicht gleich sagt, du darfst hier nicht herkommen, sondern erstmal zurechtweist und eben ja, auch diese Zeit zur Buße gibt. Da haben wir den Herrn als Vorbild. Und wenn das aber eben nicht zu dem gewünschten Effekt führt, dann müssen natürlich weitere Schritte getroffen werden, um zu verhindern, dass derjenige dann die Gemeinde verführt. Das heißt hier auch, dass sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus. Aber wir sehen, der Teufel steckt dahinter, hinter dieser Verführung. Sie sind lebendig gefangen worden vom Teufel, um den Willen des Teufels zu tun. Und von der Ausdrucksweise ist es auch eher so ausgedrückt, dass ja, man davon ableiten kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand wirklich wieder nüchtern wird, jetzt nicht so hoch ist, aber sie ist da. Weil es heißt, ob ihn Gott nicht noch Buße geben möchte. Es könnte sein, dass das passiert, dass Gott ihnen Buße schenkt und sie nüchtern werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass solche Verführer, die bewusst verführen, die außerbiblische Offenbarungen haben, die vielleicht Visionen haben und davon überzeugt sind, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass, wenn man den jetzt ermahnt, dass so jemand sich wirklich ermahnen lässt. Aber es ist möglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und deswegen ist diese Ermahnung in Sanftmut erstmal wichtig. Und das bestätigt auch die Realität. Ja, es gibt einzelne, wirklich schlimme Verführer, die wirklich Umkehr und Buße gefunden haben, denen Gott Buße geschenkt hat. Aber wenn wir jetzt die Führer zum Beispiel der charismatischen Bewegung betrachten, dann ist es doch so, dass die Mehrheit von ihnen eben nicht und niemals umgekehrt ist, zumindest so viel wir das wissen. Wir wissen natürlich nie, was jetzt auf dem Totenbett oder sonst wie noch geschehen ist. Aber es ist doch so, dass meistens, wenn jemand mal auf diesem Weg ist, dass die Umkehr nicht so wahrscheinlich ist. Es kommt auch dazu, dass diejenigen Diener Satans sind, ja, nicht Diener Gottes. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle Charismatiker Diener Satans sind. Ja, dort gibt es viele, die zu den Knechten Gottes gehören, die ja wirklich gerettet sind, aber eben verführt sind. Und das passt jetzt auch wieder zu dem, was jetzt hier steht im Sendschreiben. Es heißt, dass diese Isabel meine Knechte lehrt und verführt. Also es sind die Knechte Gottes, die tatsächlich verführt werden. Das heißt nicht, dass alle Knechte Gottes sind, aber dass viele wirklich Kinder Gottes sind und erstmal auf diese Frau reingefallen sind. Und so ist es auch heute, dass wahre Gläubige immer wieder reinfallen auf solche Verführungen und sich da verführen lassen. Aber da kann man dann natürlich die Hoffnung haben, dass der Herr eingreift, dass der Herr das aufzeigt und ja, dass sie davon wieder umkehren dürfen. Dann schauen wir noch 1. Timotheus 1, Vers 15 an. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Da spricht es Paulus von sich selbst. Paulus selbst war jetzt nicht ein falscher Prophet, aber war ein Verfolger der Gemeinde. Er hat Christen verfolgt, eingesperrt, foltern lassen, töten lassen. All das hat er getan. Also er war jemand, von dem man jetzt nicht denken würde, so jemand kehrt um. Aber wir sehen hier, wie langmütig Gott mit ihm war und wie Gott ihn tatsächlich zur Umkehr gebracht hat und er eben dieser große Verkündiger des Evangeliums werden durfte, durch den viele Gemeinden entstanden sind. Paulus sagt selbst, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden. Das heißt, die Tatsache, dass Paulus umkehren durfte, darf jeden Mut machen, der von sich meint, ich bin ein zu großer Sünder, um noch Rettung zu finden. Paulus sagt von sich, dass er der größte Sünder ist. Wenn er sich so bezeichnet, dann darf uns das Hoffnung machen für jeden großen Sünder. Sogar wenn sich jemand heute als den größten Sünder sieht und von sich sagt, ich kann nicht mehr gerettet werden wegen meinen vielen und schlimmen Sünden, darf er Hoffnung haben und darf ja voller Zuversicht zu Christus kommen und sein Erlösungswerk annehmen. Wir sehen auch hier diese Langmut und die eben hatten wir gesehen, kommt auch zum Ausdruck in dieser Langmut, die Gott gegenüber Isabel hat. Nun, es war so, sie hat nicht Buße getan und deswegen ist nun das Gericht die Folge. Wir lesen weiter. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun, über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Wörtlich, ich werfe sie auf ein Bett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal. Und deswegen sind manche Ausleger auch der Meinung, dass es wie eine Art Totenbett ist oder sogar eine Anspielung auf die ewige Verdammnis ist. Das muss es nicht unbedingt sein, das ist natürlich die Folge. Wenn sie gerichtet wird und dadurch stirbt, dann ist natürlich die Folge dann das ewige Gericht. Denn jeder, der nicht im Glauben stirbt, der ungläubig stirbt, kommt ins ewige Gericht. Und nicht nur sie wird gerichtet, auch die, welche mit ihr Ehe brechen, die kommen in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke, und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Das kommt jetzt noch dazu. Und jetzt ist die Frage, wer ist gemeint mit denen, die mit ihr die Ehe brechen? Und wer ist gemeint mit den Kindern? Die mit ihr die Ehe brechen, das sind eher die, die aktiv an dieser Verführung mit teilnehmen und auch verführen. Also die da aktiv involviert sind und Mitarbeiter von ihr sozusagen sind. Die brechen sozusagen mit ihr die Ehe im geistlichen Sinne. Die werden in große Drangsal kommen, also eine große Not, eine große Bedrängnis wird über sie kommen und die Kinder werden mit dem Tod geschlagen. Die Kinder, das könnten dann die sein, die sich haben verführen lassen als Folge von dieser Verführung, die geschehen ist. Warum? Weil wir haben im Neuen Testament dieses Konzept jetzt im positiven Sinne, dass zum Beispiel Paulus den Timotheus als sein echtes Kind im Glauben bezeichnet. Ja, dass da so gesprochen wird, dass wenn jemand ein Werkzeug ist in Gottes Hand, durch das jemand zum Glauben kommt, dann wird derjenige als geistliches Kind bezeichnet. Und so hätten wir das hier im Negativ. Diejenigen, die die Folge von dieser Verführung sind, die also sozusagen Jünger von Isabel und den anderen Verführern werden, die sind die geistlichen Kinder von ihnen. Und auch sie werden gerichtet, sie werden mit dem Tod geschlagen werden. Und nun kommt der Zusatz. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Also das Gericht, das Gott bringt, das wird so offensichtlich sein, so offenbar sein, dass andere nicht sagen, oh, da ist zufällig ein großes Unglück über die gekommen, sondern die anderen werden das deutlich erkennen, das war ein Gericht Gottes, das war ein Eingreifen Gottes, sodass sogar die anderen Gemeinden erkennen werden, dass Gott der Richter ist, der alles durchschaut, der alles sieht, der alles weiß und der auch eingreift. Das muss wirklich ja, etwas sein, was so offensichtlich ist, dass es eben erkennbar ist und dass es für die anderen Gemeinden eine Warnung darstellt, eben nicht in die gleiche Richtung zu gehen. Wenn wir jetzt mal historisch zurückgehen, dann wissen wir, dass offensichtlich diese Gemeinde in Thyatira diese Ermahnung nicht angenommen hat, denn sie wurden später von der Sekte der Montanisten verführt und haben diese Lehre angenommen und irgendwann daraufhin ist die Gemeinde verschwunden, hat aufgehört zu existieren. Wir schauen jetzt nochmal diesen Aspekt an, nämlich dass Gott Sünde bestrafen wird. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott ein heiliger Gott ist. Er ist heilig und gerecht und gut. Er ist heilig, er ist Licht und er hasst Sünde. Das haben wir bereits gesehen, Gott hasst Sünde. Und weil er Sünde hasst, Sünde passt nicht zu seiner Heiligkeit. Wir haben ja einen großen Kontrast zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Der sündige Mensch zeichnet sich von Natur aus dadurch aus, dass er sündigt. Da muss er nicht ein Mörder sein oder sonst etwas, sondern bereits ein Leben ohne Gott. Das ist etwas, was sündig ist, was Gott nicht wohlgefällig ist, was Gott strafen wird. Also Gott wird strafen, dass man ihn missachtet hat, ihn nicht beachtet hat, dass man ohne ihn gelebt hat, dass man nach seinem eigenen Ermessen gelebt hat, seine eigenen Gebote vielleicht und Maßstäbe gehabt hat, aber nicht wirklich sich nach dem gerichtet hat, was die Bibel sagt. Und Gott ist eben so heilig, dass er Sünde bestrafen muss. Bei den ersten Menschen, Adam und Eva, hatten wir das bereits gesehen. Sie haben eine Sünde begangen, nämlich von der verbotenen Frucht zu essen. Und das hat die Strafe nach sich gezogen, dass sie nämlich das Paradies verlassen mussten. Sie konnten nicht mehr, wegen einer einzigen Sünde, konnten sie nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Und jeder Mensch heute sündigt nicht nur einmal in seinem Leben, sondern er sündigt täglich vielfach. Also neben dem, dass er sich in diesem getrennten sündigen Zustand befindet, sündigt er auch durch seine Werke von Tag zu Tag und häuft so Sünde an. Und die Bibel ist da ganz klar, dass Gott Sünde bestrafen wird. Genau in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8 heißt es, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Bibel spricht eben an dieser Stelle von dem ewigen Gericht. Und das Gericht ist ewig, weil der sündige Mensch, der im Unglauben stirbt und all seine Sünden mitnimmt, sozusagen, wird diese Sünden nie mehr selbst abbezahlen können. Es ist nicht wie die katholische Kirche sagt, dass er ins Fegefeuer kommt, dass die ganzen Sünden geläutert werden, dass er geläutert wird und dann doch noch in den Himmel kommen kann. Nein, wenn man hier in diesem Leben nicht zu Christus kommt und an ihn glaubt, dann ist es zu spät und man kommt eben in dieses ewige Gericht, in den Feuersee. Und es steht hier genau das mit dabei, die Unzüchtigen, ja, die werden mit erwähnt und die Götzendiener, also beides, auch diejenigen, die erwähnt werden, eben im Schreiben an Thyatira. Das bedeutet, da das ja zukünftig ist, dass eben genau diese Sünde, auch Unzucht, gerichtet werden wird und dass eben Unzucht nicht abhängig ist vom Zeitgeist, wie die aktuellen Menschen darüber denken, sondern vor Gott ist das Sünde. Jetzt könnte manch einer sagen, ich bin dankbar, dass Gott mich vor dieser Sünde bewahrt hat, wobei Jesus ja da ganz klar ist und auch von der Unzucht im Herzen spricht und sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat im Herzen Ehebruch begangen. Aber angenommen, jemand sagt, ja gut, das trifft vielleicht zu, ab und zu mal, aber ich habe nie wirklich eine Freundin, einen Freund, wie auch immer, gehabt und deswegen nicht wirklich aktiv Unzucht betrieben. Es ist ja nicht das Einzige. Es wird ja hier auch gesagt, und alle Lügner. Und da sind auch die Notlügen natürlich beinhaltet. Und die Bibel macht ganz klar, dass alle Menschen Sünder sind. Und es ist nicht so, dass man ins Gericht kommt und Gott schaut, hast du genug Sünden begangen, um gerichtet zu werden? Nein, man geht deswegen verloren und wird deswegen gerichtet, weil man ein Sünder ist. Und ein Sünder zeichnet sich dadurch aus, dass er sündigt. Egal, ob es jetzt Unzucht, ob es Mord ist, ob es Lüge ist, ob es andere Dinge sind. Das ist das Charakteristische eines Sünders. Er sündigt. Und er sündigt nicht nur, sondern er tut auch vieles Gute nicht, das er, wenn er gläubig geworden wäre, tun könnte. Ja, es heißt, wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut, den ist es Sünde. Das heißt, auch Unterlassungswerke sind Sünden. Und nur dieses Werk ist vor Gott wohlgefällig, was im Glauben getan ist. Das heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, auch wenn man vielleicht ein Mensch ist, der sich durch starke Nächstenliebe auszeichnet und der ständig in irgendeiner Weise sich sozial engagiert. Das ist nicht das, was Gott unter guten Werken versteht, obwohl es natürlich gut ist, wenn man sich um den Nächsten kümmert. Aber das muss natürlich aus dem Glauben heraus geschehen. Und es reicht nicht aus, wenn man jemandem hilft, Kleidung zu bekommen, Essen zu bekommen. Wenn er dann trotzdem verloren geht, das, was wirklich hilft, ist eben die Nahrung für die Seele, dass jemand gerettet wird und wie wir heute am Anfang gesungen haben, Friede mit Gott findet, dass er versöhnt wird mit Gott. Alles andere ist nur, dass man den schlimmen Zustand, der sowieso schon herrscht auf der Erde, versucht ein bisschen zu verändern. Ja, oder ein guter Vergleich ist die Titanic. Die Titanic ist am Untergehen. Das Schiff steht schon schräg. Alle Sachen sind von den Tischen gefallen. Und jetzt geht jemand her und sagt, oh, die Teller liegen auf dem Boden. Ich stelle die jetzt wieder auf den Tisch. Ja, ich räume jetzt hier auf der Titanic ein bisschen auf wieder, anstatt aufs Rettungsboot zu weisen. Also das ist das, was denjenigen erwartet, der eben im Unglauben stirbt. Und wenn jetzt jemand gläubig ist und sich verführen lässt, wie es ja offenbar hier der Fall war, auch dann ist mit Züchtigung Gottes zu rechnen, aber eben nicht mit ewigem Gericht. 1. Petrus 4, Vers 17 heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht glauben. Und das ist der Gedankengang, Gott wird Sünde richten im Sinne von Züchtigung, wie es hier heißt. Das kann sogar bis zum Tod gehen. Im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief lesen wir davon, dass man wegen Sünde bis zum Tode gerichtet werden kann. Also dass Gott wirklich das Leben von Gläubigen beenden kann, damit sie ihm nicht noch mehr Unehre machen. Er greift ein, er beendet das Leben, aber natürlich ist er langmütig und gibt Raum zur Buße. Und das heißt hier, dass der Gedankengang, das Gericht beginnt beim Haus Gottes, also Gott sorgt für Ordnung in seinem Haus, in der Gemeinde Gottes. Und wenn er da sogar züchtigt und zurechtbringt und das sogar mit Krankheit und Tod sein kann, wie wird es erst denen ergehen, die sich dem Evangelium Gottes versperren, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Das wird viel schlimmer sein und natürlich wird es viel schlimmer sein, weil es ein ewiges Gericht ist. Eine Krankheit oder sogar Tod ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit, zum ewigen Gericht. Aber das heißt auch für die Gläubigen, dass man mit Sünde nicht spielt, dass man mit Verführung nicht spielt, sondern dass wir da auch aufgefordert sind, treu zu sein und vor der Sünde zu fliehen. Vielen Dank.